Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Es war heute Morgen ein bisschen mit Hindernissen verbunden, deswegen kam ich auch ein bisschen später. Aber es gab einige Baustellen und dazu noch haben sich einige Autos geküsst und von daher war das Ganze ein bisschen problematisch. Aber es hat doch noch geklappt. Ja, in der letzten Predigt haben wir uns Gedanken über das fünfte Buch Mose gemacht, und zwar das Kapitel 6, richtig. Und in diesem Kapitel 6 steht ja dieses große Höre Israel. Und das, was da steht, ist eigentlich etwas, das wir nicht in irgendwelchen Kästchen an unserem Herzen oder an unserem Körper herumtragen sollen, sondern dass wir es mit Gottes Hilfe verinnerlichen sollen und danach leben sollen. Und wenn wir das tun, werden wir all diese Segnungen erfahren, die Gott uns schenken möchte. Und heute wollen wir uns das nächste Kapitel anschauen und dabei immer noch diesen inspirierten Gedanken im Hinterkopf behalten, dass wir gerade in der letzten Zeit besonders die Kapitel 4 bis 8 im fünften Buch Mose studieren sollen. Wir erinnern uns sicher an die Begegnung Gottes mit Mose an dem brennenden Busch, als er ihm seinen Plan für das Volk eröffnete, dass er das Volk Israel erretten möchte aus der Hand der Ägypter und sie in ein neues Land hineinführen möchte, und zwar in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott möchte immer retten, befreien. Und wie wollte er aber mit den umliegenden Völkern vorgehen? Lesen wir jetzt im 5. Moses Kapitel 7 die ersten beiden Verse. 5. Mose 7, Verse 1 und 2. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Pheresiter, die Hewiter und die Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Gott wollte sein Volk ins Land Kanaan bringen, und er wollte ihnen helfen, diese sieben fremden Völker auszurotten. Es ist interessant, wenn man den Text genauer anschaut. Im Vers 1 sagt er: Wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, das heißt, hier vertilgt Gott. Und im zweiten Vers sagt er: Wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst. Also hier ist vom Volk die Rede. Also es ist einfach interessant, wie Gott mit dem Volk zusammenarbeiten möchte. Aber diese Warnung, die er da gibt, ist eine ganz wichtige. Sie sollten nämlich keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade erweisen. Und ein Bund ist ja eine vertragliche Verpflichtung, in diesem Fall zwischen Israel und einem der Völker, die hier genannt sind. Vielleicht sollte ich da was an Gedanken einschieben. Wir haben das ja in einer der früheren Lektionsbetrachtungen dieses Viertels schon gesehen. Es wird ja oft argumentiert, im Alten Testament ist Gott ein grausamer Gott und im Neuen Testament ist es ein Gott der Gnade. Und dann trennt man beides und sagt, Jesus hat die erste Hälfte aufgehoben. Aber das stimmt einfach nicht. Wir sehen auch, dass Gott im Alten Testament Gnade hat. Gott liebt alle Menschen. Und das können wir eben gerade da sehen, dass Abrahams Nachkommen das Land Kanaan erst 400 Jahre oder vier Menschenalter nach der Verheißung einnehmen konnten. Warum? Im 1. Mose 15, Vers 16 lesen wir, denn die Missetat der Amoriter war noch nicht voll. Obwohl die Amoriter Götzendiener waren, die wegen ihrer großen Bosheit das Leben mit Recht verwirkt hatten, schonte Gott sie 400 Jahre lang und gab ihnen so die Gelegenheit, den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden kennenzulernen. Sie hatten alle Wunder mitbekommen, die Gott vollbracht hatte und als er Israel aus Ägypten führte. Aber in Patriarchen und Propheten ist ein interessanter Gedanke drin, den ich hier reinfügen möchte. Doch unter ihnen lebten einige rechtschaffene Menschen. Wegen dieser wenigen Personen hatte er Geduld. Das heißt, Gott sieht jeden Menschen ins Herz und gibt jedem eine Chance, eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn zu treffen. Aber es geht dann weiter, sie verwarfen die Erkenntnis und hielten an ihren Götzen fest. Und somit ging ihre Gnadenzeit nach 400 Jahren zu Ende. Schon unmittelbar nach dem Auszug, nach der Gesetzesverkündigung, es waren also ungefähr ein Vierteljahr, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, ließ Gott ihnen durch Mose über die Kanaaniter sagen, du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun, sondern du sollst ihre Steinmale umreißen und zerbrechen. Israel kam also aus einem götzendienerischen Land, aus Ägypten, und kurze Zeit, nachdem er mit ihnen alleine schon unterwegs war, erinnert er sie daran und sagt, ihr sollt keine Götzen anbeten, aber den Herrn, euren Gott, sollt ihr dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will alle Krankheit von dir wenden. Interessant ist, dass diese Botschaft nicht nur das Volk Israel als Volk bekommen hat, sondern auch das ganze Mischvolk, das mitgezogen war. Angehörige fremder Stämme, die sich unter das Gottesvolk gemischt haben oder die auch Ehen eingegangen haben mit den Israeliten. Und während Gott in den bisherigen Kapiteln sein Volk immer wieder vor Götzendienst gewarnt hat, spricht Gott in diesem Kapitel jetzt nicht nur eine Warnung vor dem Götzendienst aus, sondern er spricht sogar von der Ausrottung der Götzendiener. Und wir wissen, dass die Ursache für den Götzendienst der Israeliten immer eine Vermischung mit anderen Völkern war. Das Volk sollte also die Heiden ausrotten, jedoch auch nicht so schnell, weil sonst würde das Land wüst liegen und Schaden nehmen. Und so sicherte Gott ihnen zu, die Feinde vor ihnen her zu unterwerfen, unter einer Bedingung, solange sie ihm gehorsam blieben. Er hat verheißen, einzeln nacheinander werde ich sie vor dir ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Und wie lange hielt sich das Volk an die Anweisungen? Erstaunlich ist, was wir dazu in Richter 2 lesen. Ich fasse es einfach kurz zusammen. Das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, die großen Werke des Herrn gesehen hatten. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt waren, dann kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hat. Und schon sind sie abgedriftet. In den nächsten 2 Versen des 7. Kapitels warnt Gott nicht nur das Volk als Ganzes vor Bündnissen mit Götzendienern, sondern er bricht diese Warnung auf die persönliche Ebene herab und warnt jeden Einzelnen im Volk, einen Ehebund mit ihnen zu schließen. Ab Vers 3. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen, und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Also weder als Volk noch als Einzelperson sollten sie irgendwelche Bündnisse miteinander eingehen. Denn die Bündnisse haben nicht nur Auswirkungen auf Ehe und Familie, sondern vor allem letztlich auf die Glaubenssicht und unsere Fundamente und auch auf die Gemeinde. Und wie verhielt sich das Volk Israel? An der Geschichte von Biliam stellen wir fest, wie schnell sich die Israeliten haben verleiten lassen. Sie wagten sich auf das große Fest zu Ehren der moabitischen Götter, angelockt von Musik und Tanz, da war was los, sowie die Schönheit der heidnischen Priesterinnen. Und brachen dann Gott die Treue. Es wird berichtet, Leidenschaft überwältigte sie und nachdem sie einmal ihr Gewissen durch Unzucht besudelt hatten, konnte man sie auch überreden, sich vor Götzenbildern zu beugen. Biliam hatte praktisch das Jahre später erreicht, was Gott vorher verhindert hatte. Und heute kommt heute auch eine andere Generation auf? Merken wir, dass auch heute es immer mehr danach entschieden wird, nach dem Motto, sie gefällt meinen Augen, ohne die geistliche Einheit als Maßstab zu sehen? Sind wir uns nicht selbst ein Götze, indem wir den Einflüssen der Welt in Mode, Musik, Freizeitaktivitäten und so weiter frönen? Und so steht auch jeder Einzelne heute vor mancher Entscheidung, wie weit wir uns von unseren Grundsätzen noch entfernen und unser Glaubensfundament verwässern. Lest einmal im zweiten Artikel aus dem Standpunkteheft vom Februar dieses Jahres den Artikel von Bruder Haynes, soll die Gemeinde ihre Maßstäbe aufgeben oder wiederherstellen. Ein hochinteressanter Artikel. Und der ist geschrieben, da war ich noch nicht auf der Welt. Und da hat es mich echt gerissen, weil ich das heute im Prinzip exakt 1:1 übertragen kann. Ja, wie war es denn das später unter den aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Israeliten? In Esra 9 lesen wir ja zum einen, dass sich das Volk Israel, die Priester und die Leviten nicht abgesondert haben von den Kanaanitern, Hethitern, Perizzitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Also auch diese ganzen fremden Völker. Sie haben sich mit denen zusammengetan. Warum? Vers 2 im Esra 9 schreibt, denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne und das heilige Volk hat sie vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. Also das ist ja echt die Krönung. Und Esra war entsetzt. Und wenn ihr das im Buch Esra nachlest, also es ist wirklich sehr interessant, sich diese Geschichte mal zu Gemüte zu führen. Wie mag dieser ernsthafte Führer gelitten haben? In Esra 10, Vers 1 heißt es, dass er vor dem Haus Gottes weinend betete. Und in Vers 6 erfahren wir, dass er kein Brot aß und kein Wasser trank, denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Das ganze Volk hat gelitten wegen dem Treubruch der Einzelnen. Und zu Nehemias Zeiten hat sich das Problem wiederholt. Und er musste wieder sagen, ihr sollt eure Töchter nicht den Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Und Nehemia trifft den Nagel auf den Kopf, indem er sagt, der Salomo, der hat sich genau deswegen versündigt. Die Bibel sagt ja, seine Frauen verleiteten sein Herz. Der Befehl des Herrn, dass seine Nachfolger nicht an dem ungleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen solle, ist so klar und unmissverständlich, dass dem Gehorsam einfach keine andere Wahl übrig bleibt. Bei einem Kind Gottes soll die Heirat nur in dem Herrn geschehen. Und damit solche verbotenen Heiraten unmöglich würden, sollte Israel nach dem Gebot Gottes die Völker Kanaans ausrotten. Es schien grausam, aber es war das einzige Mittel, um das auserwählte Geschlecht unangetastet zu lassen, als das besondere Volk des Herrn. Unsere Trennung von der Welt muss bis aufs Äußerste genau eingehalten werden. Wollen wir unsere jungen Leute vor weltlichen Verbindungen bewahren, so sollen die jungen Pflanzen aufs Sorgfältigste gehütet werden vor dem Mehltau der Weltlichkeit. Gott warnt vor diesen Beziehungen, die Israel ja immer wieder zum Verhängnis geworden sind. Und dieser Hinweis ist so deutlich und gilt bis in unsere Zeit heute hinein. Und leider ist es heute aber auch oft so, dass junge Menschen mit ungläubigen Partnern liebäugeln. Man schlägt das bessere Wissen einfach tot und gibt den Gefühlen die Handlungsmacht. Die Folgen sind nicht nur in der Familie zu spüren, sondern sie wirken sich zwangsläufig auch auf die Gemeinde aus. Wie viel Elend gibt es heute in den Familien, in denen nur ein Partner gläubig ist und der andere nicht? Wie viele Kinder leiden darunter und vor allem auch das geistliche Leben? Welche Ausreden werden angeführt, wenn man vor Liebe blind und unverrückbar an der Person festhalten möchte? Ah, die Person ist ja so nett. Da fehlt da nicht viel, dann lässt sie sich taufen. Ich kann ja missionarisch tätig sein und die Person zu Christus führen. Die Person bekommt ja schon Bibelstunden. Da ist doch die Hochzeit kein Problem mehr. Wirklich? Es gibt viele Ehen, in denen dadurch unglaubliches Leid die Familie quält. Und sich das Elend durch das ganze Leben zieht, weil man Gottes Ratschlag nicht beherzigt hat. Lasst uns nicht auf die wenigen Ausnahmen berufen, in denen es gut gegangen ist, sondern unsere Schuld bekennen und Gottes Ratschlag ernst nehmen. Es ist immer der Beste, denn Gehorsam ist besser als Opfer. Wenn wir die Verse, die wir gerade gelesen haben, so für uns heute übersetzen, dann würden sie vielleicht so lauten: Ich gebe euch einen ernst gemeinten Rat. Sucht euch keine Partner aus der Welt. Meint nicht, dass das die Lösung für euer Leben ist. Es sieht am Anfang vielleicht so aus, aber täuscht euch nicht. Sie werden euch von mir als euren Schöpfer und Erhalter wegziehen. Andere Dinge wichtiger achten als mich. Deshalb werde ich dann meinen Schutz von euch zurückziehen und eurem Verderben seinen Lauf lassen. Ellen White schreibt zu diesem Thema Folgendes: Mir wurden die Fälle von einigen Menschen gezeigt, die zwar bekennen, an die Wahrheit zu glauben, die jedoch einen großen Fehler begangen haben, indem sie einen Ungläubigen heirateten. Sie hegten die Hoffnung, dass der ungläubige Partner die Wahrheit annehmen würde. Aber nachdem dieser sein Ziel der Eheschließung erreicht hat, ist er nun weiter von der Wahrheit entfernt als zuvor. Und dann setzen das schleichende Wirken und die beständigen Anstrengungen des Feindes ein, den gläubigen Partner von der Wahrheit wegzuziehen. Viele sind es, die zurzeit ihr Interesse an der Wahrheit und auch ihr Vertrauen in sie verlieren, weil sie sich mit dem Unglauben eng verbunden haben. Sie leben und atmen in einer Atmosphäre des Zweifels, des Infragestellens und des Unglaubens. Sie sehen und hören Unglauben und schließlich hegen sie ihn selbst. Einige mögen den Mut haben, diesen Einflüssen zu widerstehen, aber in vielen Fällen wird der Glaube solcher Menschen unmerklich untergraben und schließlich zerstört. Satan weiß sehr gut, dass die Stunde, in der viele junge Männer und Frauen den Bund der Ehe schließen, das Ende ihrer religiösen Erfahrung und Brauchbarkeit ist. Sie sind für Christus verloren. Für einige Zeit mögen sie sich anstrengen, weiterhin ein christliches Leben zu führen. Doch all ihre Bemühungen sehen sich einem ständigen Einfluss in die Gegenrichtung gegenüber. Es war für sie einst ein Vorrecht und eine Freude, über ihren Glauben und ihre Hoffnung zu sprechen. Nun aber wollen sie dieses Thema nicht mehr berühren, denn sie wissen, dass der Mensch, mit dem sie ihr Schicksal verbunden haben, sich nicht dafür interessiert. Das Ergebnis ist, dass im Herzen der Glaube an die kostbare Wahrheit erstirbt und Satan diese Menschen heimtückisch mit einem Netz des Zweifels umspinnt. Zitat aus dem Buch Briefe an junge Liebende, Seite 112 und 113. Ihr jungen Leute, ihr habt die Zukunft vor euch. Ich rate euch von Herzen, dass ihr das Kapitel 7 aus diesem Buch Briefe an junge Liebende, eigentlich das ganze Buch, lest. Ihr findet es auch in eurer EGWeit-App. Es gibt es nämlich nicht mehr zu kaufen. Es ist vergriffen, leider. Ich habe zwar noch 3 Stück zu Hause, aber wer also lieber ein Buch hat, kann sich gern an mich wenden, aber es ist offiziell vergriffen, ich kriege nichts mehr. Die Warnungen sind einfach ernst. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, wer Gottes Warnungen beachtet, der wird Segen erleben. Es ist einfach so. Und wir erfahren in unseren Kontakten mit vielen Eltern genau diese Probleme und die gläubigen Partner sind am Boden zerstört, weil sie ihren Glauben nicht so ausleben können, wie sie es gerne möchten und auch dann die Kinder nicht so erziehen können, wie Gott es von ihnen erwartet. Natürlich, Gott verlässt solche Menschen, die eigentlich gequält leben, nicht, aber er möchte doch, dass sie wirklich glücklich sind und sich nicht durch das Leben quälen. Jeder prüfe sich selbst und fühle sich nicht zu stark. Denn Paulus warnt uns deutlich, uns im Hinblick auf das warnende Beispiel Israels. Alle diese Dinge sind denen widerfahren, um uns Vorbild zu sein. Wir haben die Geschichte, wir haben den Ratschlag, uns wird es nicht schlecht gehen, wenn wir uns erinnern an das, wie Gott uns geführt hat. Und darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich möchte euch da einfach noch für euch junge Leute das Buch Erziehung. Dieses Buch ist nicht, doch, das müsste in der Ellen White App sein. aber das nicht und das auch nicht, weil es eben nicht von einem offiziellen Verlag kommt. Aber wir können so froh sein, dass wir diese Bücher haben. Ich lege sie euch ans Herz. Lest sie und studiert sie. Ich sage euch, das müsst ihr auf jeden Fall heiraten. Das müsst ihr auf jeden Fall lesen, bevor ihr heiratet. Und das solltet ihr unbedingt lesen, auch bevor ihr Kinder plant und haben wollt. Es ist enorm wichtig, dass ihr euch hier mit den Ratschlägen Gottes leiten lasst. Ja, ich möchte aber hier ganz bewusst auf die 1954er Übersetzung verweisen. Weil die 1999, also dieses blaue Buch, was es vom Adventverlag gab, ich muss es leider sagen, die Übersetzung ist wirklich nicht empfehlenswert. Wir haben es in den Lektionen immer wieder die Zitate reingemacht und dann, wie es halt Windows geht, ziehen und fallen lassen, Drag and Drop rein, passt. Und dann, nachdem die Lektorin das Ganze durchgelesen hat, waren die ganzen Ellen-White-Zitate vom Buch Erziehung, die waren alle dickrot korrigiert. Und habe gesagt, wie kann das sein? Und dann bin ich und habe dann auch mit dem Englischen verglichen. Also ich kann hier wirklich nur die 54er Übersetzung empfehlen. Das ist auch die Basis von dem hier, was ich jetzt da dabei habe. Aber ich möchte das Thema jetzt nicht so einfach stehen lassen. Petrus macht auch den Partnern, die bereits mit einem oder einem Ungläubigen verheiratet sind, Mut, ihren Partner zu achten und zu ehren und durch einen vorbildlichen Wandel zu versuchen, sie zu Gott zu führen. Und Paulus unterstützt diesen Gedanken auch, weil, wie man es halt oft sieht, auch damals, das Problem war damals ja auch schon da, dass nur ein Partner eben zur Gemeinde kam, der andere nicht. Es sind einfach diese Probleme da. Aber Gott macht hier Mut, durch die Apostel, die er uns geschenkt hat, dass er sich zu diesen Geschwistern und zu diesen Menschen hält und ihnen Kraft und Mut schenkt. Allerdings ist das auch kein Freibrief, solche Beziehungen bewusst einzugehen. Petrus und Paulus gehen hier auf eine Problematik ein, die damals bei den ersten Christen häufig auftrat, wo dann eben einer kam und einer nicht. Und da sollte man schon deutlich differenzieren. Und diesen Text, den Petrus schreibt, da bezieht sich Ellen White ganz deutlich auch drauf, zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen, bezieht sie nicht nur auf die Ehen von Christen mit nichtgläubigen Partnern, sie umfasst alle Zusammenschlüsse, in denen sich Menschen so stark aneinander binden, dass es ohne weitgehende Angleichung im Denken und Handeln nicht abgeht. Und genau deswegen fordert Gott die Israeliten auch auf, nicht nur keine Bündnisse einzugehen, sondern auch alle Anhaltspunkte der Verführung zu zerstören. Das lesen wir dann in Vers 5, im 5. Buch Mose, Kapitel 7. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren, ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Es sollte also nichts mehr vorhanden sein, dass das Volk an den Götzendienst erinnern und womöglich verführen sollte. Gott wollte, dass sein Volk den Blick nur auf ihn richtet und sich nicht von anderen Gedanken abspenstig machen lässt. Später hat Elia auch das Volk fragen müssen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Was haben sie gesagt? Nichts. Zur Zeit der Könige waren auch nur wenige Könige so mutig wie Hiskia, der alle Götzenbilder abbrechen ließ. Und als Mose so vor dem Volk jetzt stand, um ein letztes Mal es zu warnen und zu ermahnen, machte er dem Volk wieder deutlich, dass dieses Volk das heilige Volk des Herrn ist. Und das war ja auch der Grund, warum sie keine Bündnisse schließen sollten. Und so schildert Mose den Israeliten bei diesem Anlass von großer Tragweite und mit tiefem Empfinden die Liebe und Barmherzigkeit ihres allmächtigen Beschützers. Lesen wir weiter ab Vers 6 bis Vers 11. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, ihm dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Und ich möchte eigentlich dazu setzen, wo man immer wieder liest, damit es dir gut geht. Das ist Gottes Ziel mit uns. Schon vor der Verkündigung der 10 Gebote hat Gott mit diesen Worten sein Volk als besonderes Volk berufen. Das Einzige, was er erwartete, war Treue. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Gott sein Volk schon wesentlich früher in Kanaan wissen wollte. Aber bei einem solchen Misstrauen Gott gegenüber, mit ihrem Selbstbewusstsein einerseits und dem Kleinglauben andererseits, waren sie noch nicht reif dafür gewesen, nach Kanaan einzuziehen. Sie waren in keiner Weise das vorbildliche Volk, dessen Gott der Herr sein wollte. Sie hatten nichts von seiner Reinheit, Güte und Barmherzigkeit an sich. Hätten sie sich ihrem Vater im Himmel anvertraut und sich gehorsam von seinen göttlichen Ratschlägen leiten lassen, würden sie längst ein geheiligtes, glückliches und gesegnetes Volk in Kanaan sein. Weil sich die Einnahme des verheißenen Landes so lange verzögerte, entehrten sie Gott und schmälerten seinen Ruhm vor den umwohnenden Völkern. Nur so ein Zwischengedanke. Was wird von Laodicea berichtet? Kann man diesen Abschnitt nicht genau auch auf uns heute übertragen? Wir sollen ein heiliges Volk sein. Dieser Gedanke reicht bis ins Neue Testament. Und Petrus greift diesen Gedanken auch auf und bezieht ihn auf die Urchristengemeinde. Und wir kennen den Text in 1. Petrus 2, Vers 9 sehr gut, wo er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wie sieht es mit uns aus? Müssen wir nicht auch immer wieder an die Tatsache erinnert werden, dass wir ein heiliges Volk sind? Ein prophetisch vorhergesagtes Volk, ein auserwähltes Volk, das einen Auftrag hat? Sind wir uns bewusst, dass wir sein Eigentum sind, das Eigentum dessen, der das ganze Universum regiert? Und Gott erwartet von uns einfach nur, dass wir ihm treu sind? Wenn wir die eben gelesenen Verse 6 bis 11 für uns heute übersetzen, könnten die vielleicht so lauten? Denkt dran, ihr Adventisten, ihr seid mein heiliges Volk, für mich als euren Gott. Habt ihr nicht gemerkt, dass ich euch ausgesondert habe aus allen Völkern der Erde, für mich, dass ihr mein Eigentum seid? Bildet euch darauf nichts ein. Denn so viele seid ihr ja gar nicht. Ich habe euch ausgesondert, weil ich euch lieb habe und weil ich das Versprechen halten wollte, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Genau deshalb habe ich euch den Weg aus dem sündhaften Schlamassel dieser Erde gezeigt und euch auch noch zugesagt, euch mit Kraft auszurüsten, dass ihr das Gelingen dazu erleben könnt, wenn ihr den Weg, den ich euch zeige, folgen wollt. So erkennt nun, dass ich, dein Gott, der einzig wahre und treue Gott zu dir stehe, wenn du zu mir hältst und meine Weisungen bewahrst. Denn ich gebe auch jedem seinen gerechten Lohn. Wer sich nicht an mich hält und meine Weisungen ablehnt, die ich ja nur gut mit meine, wird die Folgen unausweichlich tragen. So denke daran, dass du dich ganz auf mich verlässt. Du wirst unweigerlich ins Unglück rennen, wenn du es nicht tust. Gott hat sein Volk lieb, auch heute noch, auch wenn in manchen Bereichen alles drunter und drüber geht. Er geht uns auch heute noch nach, auch wenn er uns schon längst im himmlischen Kanaan haben würde. Bereits im Jahr 1903 schrieb Ellen White, dass wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu Gott behalten und seinem Wort gehorcht hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan. Wären wir gar nicht mehr da. Als Ellen White das 1903 schrieb, waren es ungefähr 40 Jahre seit der Gründung unserer Gemeinschaft gewesen. Inzwischen sind es über 150 Jahre her. Und Gott hat sein Volk weitergeführt, hat die Menschen hinzugefügt, sodass wir heute mehr als 20 Millionen Mitglieder sind. Doch leider sind aus den 40 Jahren über 150 geworden. Und wir sind immer noch hier. Und trotzdem hat Gott uns lieb. Und weil er uns liebt, legt er uns ganz besonders ins Herz, was er in den Versen 9 und 11 niedergeschrieben hat im 7. Kapitel. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Und so bewahre nun das Gebot und die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, weil ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Gott möchte, dass wir seine Liebe und Treue in Anspruch nehmen. Aber nicht nur in Anspruch nehmen, sondern dass wir auch seinen Geboten, Satzungen und Ratschlägen für unser Leben treu befolgen. Und genau wie das Volk Israel damals ein Licht in unserer Umgebung sein sollte, so sollen wir es auch heute auch sein. Doch wie sieht es heute aus in seinem Volk bei uns? Satan ist nicht untätig gewesen und das, was Gott über seine Botin vor über 100 Jahren vorausgesagt hat, das erleben wir heute. Das, was sich ganz bedrohlich unter unserer Gemeinde breitmacht, ist zum Beispiel das Gedankengut aus dem The One Project, das uns mit dem Motto Jesus.all. zu einer neuen Denkweise führen möchte. Demnach ist Jesus alles, was wir brauchen. Nur seine Liebe. Es gibt letztlich aber keine genaue Definition dafür. Es gibt nur Aussagen, was nicht wichtig ist. Doktrinen, Lehrpunkte, Treue zu Gott ist nicht mehr notwendig. Auch wird sehr auf Literatur außerhalb der Gemeinde verwiesen, die gespickt ist mit pantheistischen, panentheistischen und New Age-Gedankengut. Die inspirierte Literatur, die uns seit vielen Jahren zu einer treuen, guten geistlichen Führung geworden ist, wird abgetan und als altmodisch hingestellt. Die inspirierte Führung durch Ellen White, die unsere Gemeinde damals zu dem gemacht hat, was sie ist, wird ins Mystische geschickt. Und außerdem werden die ökumenischen Beziehungen und die Öffnung zu anderen Kirchen gefördert. Ihr könnt hier, wer das Thema ein bisschen mehr interessiert, dieses Buch hier lesen. Ist bei Bassista rausgekommen. Hochinteressant, wie er diese Hintergründe aufdeckt, die eigentlich nur im Untergrund so weitergegeben werden. Da wird nicht offen drüber geredet. Aber wie traurig das alles klingen mag, lasst uns nicht mutlos werden und lasst uns die Anweisungen Gottes beachten. Achten wir darauf, dass uns keiner die persönliche Beziehung zu Gott streitig macht. Lasst uns danach streben, Christusähnlich zu werden und unserer Sendung bewusst sein, uns bewusst machen, dass wir das Vorrecht haben, ein auserwähltes Volk in der Endzeit zu sein und einen Auftrag haben, nämlich der Welt die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. In Johannes 10, Vers 16 lässt Jesus uns wissen, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, und auch die muss ich noch führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Welch ein Trost! Denn es gibt viele aufrichtige Menschen, die mit ihrer geistlichen Situation in ihren Kirchen auch unzufrieden sind und sich eigenständig auf die Suche nach Gottes Wort gemacht haben. Und Gott schenkt ihnen individuell schrittweise die nötige Erkenntnis. Ellen White schreibt hier im Buch Christus kommt bald, während ein Grundsatz nach dem anderen aufgegeben wurde, hier schreibt sie von der Gemeinde, schloss sich eine Schar nach der anderen aus dem Volk Gottes dem Feind an. Zur gleichen Zeit aber schloss sich eine Gruppe nach der anderen aus den Reihen des Feindes denen an, die Gottes Gebote befolgen. Ist das nicht tröstlich? Einige Seiten weiter schreibt sie, aus den Reihen der Welt und aus den Kirchen, sogar der katholischen Kirche, werden viele Menschen kommen, und jetzt passt auf, deren Eifer weit größer sein wird als der jener, die bis dahin in Reihe und Glied gestanden haben, um die Wahrheit zu verkündigen. Manche von diesen Menschen kommen heute schon in unsere Gemeinden, haben eine umfassende Kenntnis über die Lehren des Wortes Gottes, die kennen sich super aus über unsere Grundsätze, weil sie diese Informationen durch Vorträge und Informationen im Internet gefunden haben. Und man sieht das auch an ihrem Charakter, dass Gottes Geist an ihnen gewirkt hat. Und noch ein sehr tröstliches Wort, besonders für Eltern, die ihre Kinder an die Welt verloren haben. Viele, die sich von der Erde verirrt haben, werden wieder zurückkommen, um dem guten Hirten erneut zu folgen. Auch aus dem Buch Christus kommt bald, Seite 150. Lasst es uns immer vor Augen halten. Wir gehören nicht irgendeinem Club an, sondern wir sind Gottes auserwähltes Volk für diese Zeit. Und dieses Wissen sollte unser Leben beherrschen. Und Gott hat versprochen, dass wenn wir ihn an die erste Stelle in unserem Leben setzen, er sich um den Rest kümmern wird. Und gerade dabei können wir die schönsten Erfahrungen machen. Wenn nicht wir seinen Auftrag erfüllen, wer denn dann? In Lukas 19 sagt Jesus, er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Es gibt schon jetzt einige einzelne Personen und vor allem auch Pastoren aus anderen Kirchen, die sie nach ihrer Erkenntnis klar zu Jesus und seinem Wort bekennen. Ich möchte hier einfach nur mal beispielhaft Pastor Latzl aus Bremen erinnern, der, auch wenn er auf Adventisten nicht gut zu sprechen ist, von der Basler Zeitung als Luthers letzter Streiter genannt wird. Seine Gemeinde gehört zu Bremens bestbesuchtesten Kirchen. Früher hatten etwa ungefähr 1000 Hörer die Predigten übers Internet verfolgt, jetzt sind es 10.000. Einerseits ist man darüber erfreut, auf der anderen Seite wird seine Gemeinde als theologisch konservativ abgestempelt. Sie entspricht also nicht dem christlichen Mainstream. Schaut dieser so aus, wie Pastor Dirk Jutz-Renkers hier definiert, die Vielfalt der Religionen sei jedoch eine gottgewollte Bandbreite, wie Menschen auf die transzendente Wirklichkeit reagieren, die wir Gott nennen. Aber wie schaut's mit uns persönlich aus? Wollen wir auch bei diesem christlichen Mainstream mitmachen? Wollen wir bei diesem ökumenischen Einheitsbrei mitmischen oder haben wir eine klare Identität? Wie reagieren wir, wenn wir vor großen Problemen stehen? Haben wir Angst und wollen deswegen den Weg des geringsten Widerstandes gehen? Wie würden wir reagieren, wenn uns geistliche Brandstiftung vorgeworfen würde? Wenn zum Beispiel gegen einen von uns wegen Volksverhetzung staatsanwaltschaftlich ermittelt würde, wie das ja vor einigen Jahren der Fall war, angezettelt von den sogenannten eigenen Brüdern? Wenn sich die ganze Politik gegen uns stellen würde, wenn gegen unsere Prediger Begriffe wie Hetzprediger, Pegida-Pastor oder Pöbelprediger gebraucht werden würden? Und wenn wir sogar von eigenen Pastoren als radikal und fundamentalistisch abgestempelt werden, denken wir daran, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat und stehen trotzdem unverrückbar auf seiner Seite? Vertreten wir dann immer noch klare Positionen? Oder knicken wir ein und versuchen, Kompromisse zu schließen, um letztlich den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und gut dazustehen? In einem Zitat aus einer katholischen Newsseite heißt es über Pfarrer Latzl: Latzl hat ausgeteilt, er hat auch einstecken müssen. Die Politikbeauftragte der Bremischen Kirche sagte zu Latzls Predigt: Hier wird Hass gepredigt. Die Berner Professorin Magdalene Fröttle sagte, diese Predigt ekelt mich an, sie strotzt vor Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit. Und der Münchner Professor Friedrich Wilhelm Graf fragte, wo mag dieser Gottesgelehrte bloß studiert haben und wie kann ein solch ungebildeter, gedankenloser Redner nur so ein wissenschaftliches Examen bestanden haben? Seine Predigt ist bloß gedankenloses Gerede ohne jeden theologischen Inhalt. Das sagen Theologieprofessoren. Wie würden aber wir mit solchen Vorwürfen umgehen? Reiben sie uns auf? Regt uns das so auf, dass wir zurückschießen? Oder geben wir diese Angriffe getrost in Gottes Hand? Im Grunde haben mir alle 10 Professoren bescheinigt, dass ich ein theologischer Vollidiot bin, sagt Latzel. Meine Gegenfrage ist, nehmen die Professoren die Bibel als Wort Gottes ernst? Ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin, aber wenn ich für die Wahrheiten der Bibel geschmäht werde, will ich es gerne ertragen. Reagieren wir auch so? Hat Latzel was aus der Kritik etwas gelernt? Ja. Wie kaputt die Theologie an den deutschen Universitäten ist. Da sitzen Professoren, die Jesus nicht kennen. Sind auch wir bereit zu sagen, wenn ich für Wahrheiten der Bibel geschmäht werde, will ich es gerne ertragen? Es ist eins, kompromisslos zur Wahrheit zu stehen, aber das zweite ist, und ist mindestens genauso wichtig, dass wir dabei einen christlichen Charakter an den Tag legen. Und das sollte unser Gebet sein. Was verheißt Gott denen, die ihm treu nachfolgen? Lesen wir in unserem Kapitel wieder ab dem Vers 12 und 13. Und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Kindern, deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, dein Korn, deinen Most und so weiter und so fort. Es werden dann in den folgenden Versen die überreichen Segnungen geschildert, die Gott für sein Volk bereithält. Und womit will er segnen? Mit allem, was wir im täglichen Leben brauchen. Nachkommen will er schenken, Kranke gesund machen und uns vor den Seuchen der Ägypter bewahren. Und im 5. Mose 28 verspricht er, wenn du nur der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust all seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Welch großartige Verheißung stellt Gott hier in Aussicht. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns zu einem Volk macht, und zwar zum Höchsten und Wertvollsten hier auf der Erde? Und das noch heute? In Vers 16 heißt es dann, dass das Volk Israel alle Völker vertilgen wird. Sie sollen sie nicht schonen. Gott liebt alle Menschen, aber er hasst einfach den Götzendienst. Und dass diejenigen, die sein Volk in Gefahr bringen, von ihm abtrünnig zu werden. Und in unserer heutigen Zeit heißt es einfach, meidet den Kontakt, haltet Abstand, trennt euch von solchen Leuten. Und in den nächsten Versen ermutigt Gott das Volk Israel, sich nicht vor ihnen zu fürchten, sondern daran zu denken, wie Gott sie in der Vergangenheit geführt hat. Lasst uns deshalb Gottes Wort ernst nehmen. Die Geschichte in diesem Wort zeigt, und auch unsere eigenen Erfahrungen zeigen uns, dass Gott sein Volk niemals alleine lässt. Er wird uns durch jede Situation hindurchführen. Lasst uns ihm vertrauen und nicht zweifeln. Und dann beschreibt Mose ab Vers 20 das Wirken Gottes in seiner großen Macht. Und es ist eine Verheißung in Vers 21, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Und am Ende der Zeiten ist es Gott selbst, der richtet und vollstreckt. Sein Volk wird sich nur noch ehrfurchtsvoll auf ihn verlassen und dann zusehen, wie Gott die Erde neu schafft. Gott ist derjenige, der wirkt. Sein Volk arbeitet mit ihm zusammen. Und in Römer 8, 31 ruft Paulus aus, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Mit Gott an unserer Seite befinden wir uns immer in der Mehrzahl, selbst wenn unsere Feinde zu Milliarden gegen uns auftreten. Und es ist eigentlich erstaunlich, im Vers 25 in diesem Kapitel warnt Gott schon wieder vor dem Götzendienst. Durch das ganze Kapitel warnt Gott uns davor. Und er wiederholt aber auch den Segen. Man erkennt einfach, mit welcher Inbrunst Gott um sein Volk wirbt. Und damit es durch die Warnungen nicht entmutigt wird, verspricht er immer wieder seinen Segen, seine Hilfe, seinen Beistand, seine Führung. In den Versen 25 und 26, die letzten beiden in diesem Kapitel, gibt er wieder eine Warnung, mit der das Kapitel schließt. Die Bildnisse ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen Und du sollst das Silber und Gold nicht begehren, das daran ist, und es nicht an dich nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst, denn dies ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du den Greuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht dem gleichen Bann anheimfällst wie er, als Scheusal und als Greuel sollst du es verabscheuen, denn es ist dem Bann verfallen. Der Götzendienst war im Volk Israel tatsächlich ein ernstes Problem. Und genau dieses Problem haben wir heute auch noch. Wir beschäftigen uns so viel mit Dingen, die uns nahestehen, aber wie nahe steht uns Jesus? Wie stark warten wir auf ihn? Ich möchte den Abschnitt aus dem großen Kampf, Seite 317 und 318, in dem beschrieben wird, wie Israel als Volk damals vor 2000 Jahren auf Jesus gewartet hat, für unsere Zeit mal so formulieren. Ein Engel besuchte die Erde, um zu sehen, wer vorbereitet war, Jesus willkommen zu heißen, aber er konnte kein Zeichen der Erwartung erkennen. Er hörte weder Lob noch Jubel darüber, dass die Zeit der Wiederkunft Jesu da war. Der Engel schwebte eine Zeit lang über seiner Gemeinde, doch auch hier herrschte dieselbe Gleichgültigkeit. Die Prediger brachten eine wässrige Botschaft und gingen Verbindungen mit anderen Kirchen und Konfessionen ein. In den Universitäten wurde darauf geschaut, wie das Wort zerpflückt werden kann und nicht, wie sich die Vorhersagen vor den Augen erfüllen und sich Gottes Wort bestätigt. Der Erlöser, Jesus Christus, möchte wiederkommen und die Seinen zu sich zu holen. Doch wo sind sie, die Seinen? Nirgends zeigt sich ein Beweis, dass Christus erwartet wird, dass Vorbereitungen für den Fürsten des Lebens getroffen werden. Erstaunt möchte der himmlische Bote mit den schmählichen Kunde wieder gen Himmel zurückkehren, als er vereinzelt in den Häusern einfache Leute sieht, die sich über das Weltgeschehen Gedanken machen und sich danach sehnen, dass Jesus endlich kommt. An anderen Stellen sieht er, wie sich einige wenige zusammentun und Botschaften als Videos produzieren und sie veröffentlichen. Andere wiederum machen sich Gedanken, wie man Flyer und anderes Schrifttum ansprechend gestaltet, um die Welt und die Gemeinde aufzurütteln. Und das nicht nur unter Adventisten. Hier vielleicht eine kleine Kostprobe. Lässt mal das Video laufen.
»500 Jahre im Nu verflogen, alle reden von Reformation, doch die meisten sind's gewohnt, es wie gewöhnlich abzutun. Religiöse Spinnereien, denken Sie, was heißt das schon? Hast du dich schon mal gefragt, wie das eigentlich heute wäre? Wenn Luther wie damals revolutionär an einer schweren Tür erklärt, dass man anstatt Jesus die Menschen verehrt? Und dass man sich lieber zu einer Kirche bekehrt und seine Werke für die Heiligung vermehrt, sodass man in Kasteiung selbst erschwert die Befriedigung des Fleisches begehrt? Und ich weiß, dass die Worte, die ich sage, nicht jedem so behagen, denn ich stelle gerne Fragen, weil Kirche? Was haben wir reformiert? Kann es sein, dass das, was vor 2000 Jahren als Wahrheit kam, bei dir doch langsam aber sicher seine Gültigkeit verliert? Und dass man Luther zwar heute in großen Tönen zitiert, aber mehr dann noch nicht passiert? Wir kreisen in selbstkreierten Kreisen und das mag heißen, dass wir entgleisen von dem Weg, weil wir uns weigern zu glauben, dass man das erntet, was man sät. Und ich weiß, wir sind es nicht mehr gewohnt zu prüfen, weil wir glauben, dass wir unter dem Label von Liebe genau das nicht mehr dürfen. Denn das würde ja heißen, dass wir manchmal alte Traditionen und Werke einreißen oder Neumodisches hinter uns schmeißen, denn weil man heute vieles in der Kirche findet, sollte man sich wirklich fragen, wer noch Jesus verkündet. Manchmal muss man der Wahrheit halt ins Auge sehen. Und ich frage dich, kannst du Jesus' Worte verstehen, wenn er sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr die Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ich meine, was für einen Betrug, vor der Menschheit als christlich dazustehen und sich in seinem Herzen nur um seine eigene Ehre zu drehen, doch genau das passiert in den religiösen Kreisen, die ihre Selbstgerechtigkeit preisen. Denn weil sie sich wie Wölfe als Schafe verkleiden, ist es dein Wunder, dass sie ihre Herde mit Irrsinn weiden, anstatt zu bezeugen, dass sie sich selber nie von der Sünde befreien? Und dass auch selbst der Papst keine Sünden vergibt? Weil auch der Papst von sich aus unvollkommen der Sünde erliegt und seit wann fing man an, Maria als Erlöserin anzubeten? Als der Engel ihr versprach, dass die Völker sie segnen, war damit nie gemeint, dass sie uns mit dem Vater vereint. Denn sie hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt, sondern hat den Dienst unter Gottes Hand erwählt und doch beten Tausende zu ihr und verfehlen das Ziel, weil nicht sie für Sünder stirbt, sondern auf den einen zeigt, der für uns stirbt. Jesus. Und heute? schreien wir Luther und vergessen, dass Luther Jesus schrie. Denn die Narben in den Händen von Jesus vergehen nie, als ein Sieg über Eigenlob gestellt. Und ich meine, ist es nicht Eigenlob, was die Kirche oft erwählt? Um nicht zu sagen, ist es egal, wie oft Menschen vor selbsternannten Heiligen beichten. Denn sie würden doch nie einen absoluten Zustand erreichen, geschweige denn würde Gott sie von der Liste der Sünder streichen. Wenn sie wirklich denken, dass Menschen mit selber Blut an den Händen ihr Seelenheil lenken. Und genau deshalb sitzen die meisten in den Kirchenreihen. Glauben, dass sie in Gottes Augen irgendwie bestehen, doch meine nicht, dass nur weil die anderen die Sünde in dir nicht sehen, würde Gott nicht bis in die Tiefen deines Herzens gehen und zu den Tiefen deines Herzens reden. Denn es ist nur sein Sohn, durch den wir ewig leben. Und es ist nur sein Sohn, der die Sünde ganz bezahlte, aber weil die Kirche in der Geschichte ein Bild von Jesus malte, das Jesus heute nur zum Selbstzweck dient, ist es da ein Wunder, dass man sich an einen Beichtstuhl gewöhnt, sich an selbsternannte Heilige lehnt und sich nach dem Segen eines Menschen sehnt, ohne dass man Jesus als die einzige Rettung erwähnt? Nein, wir erwähnen lieber die Ökumene. Weil unter dem Begriff der Toleranz geschrieben, unter dem Vorwand, dass sich doch alle lieben, muss ich euch sagen, dass wir heute ein falsches Bild von Liebe haben. Denn was ist Liebe, wenn tausende Menschen durch Religion in die Hölle rennen und ihre guten Werke im Zorne Gottes verbrennen, weil sie haben sich ihrer eigenen Gerechtigkeit verschrieben, anstatt den Sohn zu lieben und seinem Erlösungswerk zu glauben. Denn allein durch Gnade und allein die Schrift. Wie kann es sein, dass die Kirche das heute vergisst und Gottes Wort durch eigene Gedanken ersetzt? Dadurch wird Gott sicher nicht wertgeschätzt. Und zu guter Letzt bin ich wirklich entsetzt darüber, dass wir in einer Zeit leben, in der wir mehr danach streben, cool anstatt heilig zu sein. Deshalb sucht man heute in einer Bühnenshow einen heiligen Flow und feiert sowas wie die Holy Spirit Night. Und obwohl das Wesen des Geistes ist, dass er sich nie im Vordergrund zeigt, haben wir den Fokus auf ihn geschoben, um scheinbar in der Kraft des Himmels zu loben. Aber lass mich eines fragen, wie war das denn in Jesus' Tagen? Sind die Menschenmassen, weil himmlische Kräfte sie erfassen, etwa umgeflogen, lagen auf dem Boden, als seien sie von Mächten überwunden? Und wie oft geht es in solchen Nächten nur um dich und was die Kraft Gottes für dich tut, rüstet dich aus mit emotionalem Mut, weil Redner mit Elan eine Rede schwingen, dich in die Trance der Gefühle bringen, um lautstark mitzusingen, wobei Wörter wie Hölle, Sünde oder Änder dein Leben nur selten erklingen. Und während Abraham Gott lobt, als er ihm seinen Sohn als Opfer darbot, sind wir darin erprobt zu denken, dass wenn wir unsere Hände beim Singen in die Höhe halten, wird's auch als Opfer für Jesus gelten. Vielleicht hätte Luther ja sowas gesagt. Und man hätte ihn auch angeklagt, genau wie in vergangenen Tagen, denn wir gestehen uns Sünden nicht mehr ein, leben lieber im Schein, als zu sein, was Jesus von uns will. 500 Jahre im Nu verflogen, alle reden von Reformation und ich hoffe, wir sind es nicht gewohnt, es wie gewöhnlich abzutun. Denn Kirche, eine Frage. Stirbst du noch oder lebst du schon? Rühmst du dich oder Gottes Sohn?
Das sind Gedanken, die auch andere Christen haben. Und sie suchen und versuchen aufzurütteln. Die Geschichte von vor 2000 Jahren wiederholt sich. Und wie straft sie unseren Unglauben, unseren Stolz und Eigendünkel? Wie warnt sie uns, auf der Hut zu sein, damit wir durch unsere Gleichgültigkeit nicht auch verfehlen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und dadurch den Tag unserer Heimsuchung zu erkennen? Wir hängen noch zu sehr an dieser Welt. Wir sind gedanklich noch nicht im Himmel. Wir hängen an unserem Wohlstand, an unserem Besitz, an unseren Freunden, von denen viele von uns vielleicht sogar in die falsche Richtung führen. Wir würden lieber noch einmal auf einer schönen Insel Urlaub machen, lieber noch mal ein neues Auto haben, als alles zurücklassen für das schönste und beste und erfüllteste Leben mit Christus. Jesus möchte uns glücklich und zufrieden machen. Mit einer überwältigenden Schönheit der neuen Erde erfreuen und Gemeinschaft mit uns haben, persönliche Gemeinschaft. Lasst uns nicht an irdischen Werten festhalten. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man, und ist richtig so. Was nützt einem all das, was man hier erwirtschaftet hat und das Schatzhaus Gottes vernachlässigt hat? Lasst uns unsere Kräfte und Mittel für Gott und sein Werk einsetzen, und dann werden wir staunen, was Gott daraus macht. Er ist nicht auf das angewiesen. Er könnte mit einem Fingerschnipser all seine Pläne ausführen. Aber er möchte mit uns, mit seinen Geschöpfen, sein Werk vollbringen. Sind wir dazu bereit? Lasst uns um Kraft bitten, dass wir uns nicht an Vergängliches hängen, sondern an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der alles für uns gegeben hat. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir wissen so viel, wie du dein Volk geführt hast, wie du um es gekämpft hast, wie du ihm Kraft und Erfolg gegeben hast, wenn sie sich dir verschrieben haben, und wie du sie aber auch ihrem Weg überlassen hast, wenn sie sich anders entschieden haben. Herr, wir haben die ganze Bandbreite als Erfahrung hinter uns und können es nachlesen in deinem Wort. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir daraus lernen, dass wir uns nicht hier auf dieser Erde festbeißen, sondern dass wir treu auf dein Wort sehen und es verinnerlichen und den Weg mit dir gehen, egal was um uns herum passiert. Herr, schenk uns Standfestigkeit, schenk uns Treue, schenk uns deinen Charakter, dass wir ihn auch in verzwickten Situationen trotzdem an den Tag legen, auch wenn wir am liebsten aus menschlicher Sicht zurückschießen würden. Herr, nimm uns dieses Denken weg und mach uns dir immer ähnlicher, sodass wir durch unser Verhalten auch ein Licht sind hier für diese Welt. So leite du uns jetzt auch in die Zukunft. Mach uns bereit, dass wir dir begegnen können und dass wir dich in den Wolken des Himmels kommen sehen dürfen, wenn du kommst, um uns zu dir zu holen. Herr, hab Dank für deine große Liebe, die du uns immer wieder zeigst und für deine Sehnsucht nach uns, dass du uns zu dir holen möchtest. Lass uns würdig sein dafür. Hab Dank dafür. Amen.